Es ist der 2. Dezember, hier ist der spezialgelagerte Adventskalender und heute reden John, Allen und ich über Benjamin Blümchen. Passend zu Benjamin Blümchen verlosen wir heute den Dämonenkiller Dorian Hunter. Eine CD aus unserer privaten Sammlung, die wir nun an euch weitergeben wollen. Allerdings neu und noch verpackt. Dafür müsst ihr, wie an allen anderen Tagen auch, einen Kommentar mit gültiger E-Mail-Adresse auf unserer Webseite hinterlassen. Wir melden uns wegen der Adresse und geben den Gewinner am nächsten Tag auf unserer Webseite bekannt. Der Rechtsweg bleibt ausgeschlossen und jetzt viel Spaß mit Benjamin Blümchen. Törö.
Der spezial gelagerte Sonderpodcast.
Hallo und willkommen beim spezial gelagerten Adventskalender im Dezember 2020, dem seltsamsten Jahr seit Menschengedenken, mit einer der seltsamsten Kalenderfolgen seit Menschengedenken, denn bei mir ist John.
Hallo Tom.
John, ich habe vor geraumer Zeit irgendwann bei dir eine WhatsApp geschrieben, John, hast du Lust mit mir über Benjamin Blümchen zu reden? Und von dir kam ein ja, unbedingt ja. Jetzt, jetzt einfach mal die ernst gemeinte Frage, warum?
Weil ich weiß, wir befinden uns hier im Drei-Fragezeichen-Podcast, deswegen ist das ein sehr schwieriger Moment für mich. Aber Benjamin Blümchen ist die großartigste Hörspielserie aller Zeiten.
Oh, das ist eine steile These. Also ich weiß, dass du ein großer Benjamin Blümchen und Drei-Fragezeichen-Fan bist.
Absolut.
Aber das ist eine sehr steile These.
Es ist auch nicht ganz ernst gemeint, muss ich dazu sagen. Aber ich trage auf meiner linken Wade ein Benjamin Blümchen-Tattoo. Und Benjamin Blümchen ist der unbestrittene Held meiner Kindheit. Und deswegen, ich schlafe nach wie vor sehr häufig zu Benjamin Blümchen ein, wohl wissend, dass ich die Folgen wirklich mitsprechen kann und dass mir die Heimkehr nach Neustadt so ein wohliges, warmes Gefühl im Magen verschafft. Deswegen,
ich finde das witzig, dass du sagst, weil ich habe hab heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit eine Drei-Fragezeichen-Folge gehört, was ich fast nie mache. Also außer ich habe wirklich Zeitnot und muss dringend noch eine Folge noch mal hören zur Vorbereitung oder so. Aber sonst höre ich morgens eigentlich immer nur Nachrichten oder Musik. Und ich habe heute Morgen in der Bahn gesessen. Es ging mir nicht gut. Ich war dick eingepackt, weil es echt schweinekalt war. Ich saß dann also in dieser wohlgeheizten deutschen Bahn und habe Drei-Fragezeichen gehört. Und es fühlte sich ein Stück weit an wie nach Hause kommen. Und ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Das ist so ein Stück heile Welt.
Es ist so, oder? Also,
was die Drei-Fragezeichen sonst für mich eigentlich nicht sind. Also ich setze mich nie hin und sage, ich brauche jetzt Drei-Fragezeichen, um mich wieder jung oder als Kind oder in Rocky Beach zu fühlen oder so. Also für mich ist das eigentlich kein Eskapismus.
Für mich Benjamin Blümchen auch eigentlich überhaupt nicht und trotzdem bietet er mir die Möglichkeit und das finde ich so schön. Aber das tun die drei Fragezeichen in gewisser Weise auch, nur Benjamin Blümchen sind bei mir noch frühere Erinnerungen als drei Fragezeichen.
Ja, und da habe ich vorher mit Christine noch drüber gesprochen, dass sie gesagt hat, sie hat als Kind eigentlich eher Bibi Blocksberg gehört.
Und ja, dann sie ist ja auch ein Mädchen.
Und Mädchen müssen das mit den Hexen hören.
Nein, aber also das ist ja Bibi Blocksberg als Spin-off gab es ja bloß, um so den weiblichen Markt noch ein bisschen mit abzugreifen.
Das ja,
ist
ja, ja
wirklich das Konzept dahinter.
So wie bei den drei Ausrufezeichen. Wobei das noch wieder eine andere Zielgruppe ist, glaube ich. Dann gab es ja auch noch Bibi und Tina, das waren dann die Pferdemädchen.
Richtig.
Und bei mir war es tatsächlich nicht Benjamin Blümchen, sondern Flitze Feuerzahn.
Oh, da habe ich auch zwei, drei Kassetten zu Hause tatsächlich, aber Flitze Feuerzahn, da hat mich diese Stimme immer so genervt. Das ging mir immer auf den Sack. Darf man das hier sagen?
Ja, darfst du sagen, es sind keine Kinder anwesend.
das ging mir immer so ein bisschen auf den Zeiger. Die Geschichten sind voll süß und ich glaube, Oliver Rohrbeck spricht der nicht sogar Flitze Feuerzahn?
Da sagst du was. Ich habe mich mit Flitze Feuerzahn lange nicht mehr auseinandergesetzt. Warte, ich gucke es jetzt parallel nach.
Ich glaube, der spricht da zumindest mit. Ich fand die Geschichten toll, aber die Stimme hat mich total genervt.
Immer. Es gab bei Flitze Feuerzahn gab es ja irgendwann, gab es eine Folge, wo nachts die Tochter des örtlichen Polizeikommissars in den Wald fährt, um nackt mit einer Gardine auf der Mondscheinlichtung zu tanzen. Und Fitze Feuerzahn glaubt, er hätte eine Elfe gesehen. Und verliebt sich so ein bisschen. Wobei, ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie nackt war, aber auf jeden Fall hatte sie eine Gardine umgehangen. Und die Folge ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben. Und Fritze Feuerzahn wurde von Eckart Dux gesprochen.
Oh, großartig.
Ja, und Andreas von der Meden war ein Hirsch. Nee, ein Rehbock, kein Hirsch, Entschuldigung.
Aber was das ja eigentlich zeigt, ist nur, dass Kinderhörspiele in den frühen 80ern noch viel, viel subversiver waren, als sie das heute sind. Also es gibt zum Beispiel eine frühe Benjamin-Blümchen-Folge, die heißt Benjamin Blümchen träumt. Und da schläft Benjamin ein, Otto kriecht in sein Ohr, weil man ja bekanntermaßen im Ohr von Elefanten Traumkino gucken kann.
Komisch, ist groß genug.
Absolut. Und Benjamin träumt, er ist im Terrörland. Und das ist halt voll die Drogenfolge. Und im Terrörland gibt es verschiedenfarbige Elefanten, die da aber Terrors heißen. Und die halten Menschen im Zoo und Zirkus. Und wenn ein Elefant grau ist, also ein grauer Terror, dann ist die Farbe grau das Zeichen, oder also stellt einen Elefanten dar, der von den Menschen versklavt worden ist. Und dann müssen die Otto im Ohr verstecken, weil wenn sie Otto eben, wenn Otto gefunden wird, dann kommt er sofort in den Zoo. Und dann treffen sie in einem Zirkus Ottos Mathelehrer, der Kunststückchen vorführen muss. Aber worauf ich hinaus will, ist, die kommen an einem Berg vorbei und Otto sagt, Benjamin, was ist das für ein seltsamer Berg? Der hat ja ganz viele Löcher. Und Benjamin erklärt ihm dann, das ist der Terrörberg oder sowas. Und es gibt einen alten Elefantenspruch und der geht, und das ist furchtbar, dass ich den noch kann nach all den Jahren, aber der geht, Elefant, kommst du von weit, bohre deinen Rüssel bei Zeit, bohre stetig, bohre tief, geht im Leben nichts mehr schief. Und, weiß nicht.
Words to live by.
Absolut. Das würdest du heute am Ethikrat vom ARD nicht mehr vorbeibekommen als Kinderserie.
Das scheitert ja schon an der Klimasau. Also.
Richtig.
Ich habe gerade mal nachgesetzt, es ist Folge 21 Gesang im Mondschein, weil Folge 20 ist das Mülltheater und ich bin mir ziemlich sicher, dass die junge Frau nicht auf einem Müllberg getanzt hat. Es muss also Gesang im Mondschein sein. Ist egal. Also Fritze Feuerzahn wird irgendwann auch nochmal Thema sein, weil wir alle Kindheitserinnerungen hier irgendwie durchgehen im Adventskalender. Hier
wird alles abgefrühstückt.
Dieses Mal Benjamin Blümchen. Weil ich wusste, dass du Benjamin Blümchen magst, durftest du dir auch die Folge wünschen und du hast dir Benjamin und das Schloss gewünscht.
Absolut.
So, die Folge ist von 1980. Also jetzt schlappe 40 Jahre alt.
Mhm. Und dann habe ich. Als wir, mein Lieber.
Ja gut. Das gilt ja zum Glück auch für die drei Fragezeichen. Ich habe dann nachgesehen, wer spricht eigentlich Benjamin Blümchen? Und in der Folge ist es noch Edgar Ott.
Ja, der großartige, einzig wahre Edgar Ott.
Das heißt, seitdem das Jürgen Kluckert macht, bist du nicht mehr so Fan?
Also Edgar Ott hat das ja gemacht, glaube ich, bis Folge 79 und ist dann gestorben. Ich finde, Jürgen Kluckert macht das toll, aber die Folgen sind einfach schlechter geworden. Was aber auch daran liegt, dass Benjamin Blümchen, als es rauskam, so eine Zielgruppe ab 5 Jahre hatte und inzwischen oder dann irgendwann zurückgestuft wurde ab 3 Jahre. Und dadurch ist das Ganze noch sehr, sehr, sehr viel kindlicher geworden. Und für mich ist einfach, die ersten 79 Folgen ist halt der Kanon für mich, wenn ich das so sagen darf. Und Edgar Ott ist einfach neben Baloo dem Bär und Earl von den Dinos eben Benjamin Blümchen.
Jetzt warst du ja 1994, also wo Edgar Ott aufgehört hat, zwangsläufig, warst du ja aber auch schon 10 und damit ja eigentlich über die Zielgruppe von Benjamin Blümchen eh hinaus.
Ja, das ist richtig.
So und
aber ich bin einfach ein Spätzünder.
Wo ich jetzt sehr lachen musste, als ich das nachgesehen habe, dass Edgar Ott ja auch die deutsche Stimme von Earl Sinclair aus den Dinos war.
Richtig.
Eine Serie, die mir sehr, sehr positiv in Erinnerung ist, wo ich mir tatsächlich jetzt vor kurzem erst die DVD-Box gekauft habe. Auch heute als Erwachsener immer noch sehr großartig und witzig zu sehen.
Absolut.
Und er war die deutsche Synchronstimme für Lloyd Bridges in den Hotshots-Filmen.
Was?
Ja, im Ernst? Der verrückte Präsident so. Das hier, ach,
krass.
Das hier ist nicht meine Zunge. Meine Zunge habe ich in Korea verloren. Die hier ist von einem Bernardiner.
Und so weiter. Er war auch Er war auch Obelix in ein paar von den Asterix-Filmen.
Ja, genau, weil ich habe nämlich vorhin, als ich diese Benjamin Blümchen-Folge gehört habe, auch gedacht so, es fehlt eigentlich nur, dass er sagt, ich bin nicht dick.
Und ich glaube, das sagt er auch in einigen Folgen.
Also ich hatte da ganz, ganz starke Erinnerungen an Asterix und Obelix. Also.
Absolut.
Und so sind aber auch viele Sprecher, ja gut, ich meine, es ist ein 40 Jahre altes Hörspiel und die Leute waren damals schon nicht mehr Kinder so wie wir. Da sind echt schon sehr viele Leute tot.
Das habe ich und tatsächlich heute Morgen auch mal nachgeguckt, ja. Also mehr als die Hälfte ist tot, tatsächlich.
Und ich war ganz erstaunt, dass der dritte Otto eine Frau ist. Also die ersten beiden Ottos wurden tatsächlich von Männern gesprochen und seit Folge 34 ist es Katja Priemel.
Richtig, die aber zumindest in der Fernsehserie immer als Kai Priemel in den Credits steht. Das finde ich ganz spannend. Aber ja, das
so,
ist...
So wie Gail Linz, die G.H. Stone genannt werden musste, weil Frauen dürfen ja keine Jungs-Serien schreiben.
Richtig, ja. Richtig. Und ich glaube, das ist jetzt Frank Schaff.
Ja, Folge 10 müsste Frank Schaff sein, ja.
Und vorher war es, hilf mir, Alexander Rosenberg, heißt er so?
Ja,
richtig. Ich meine Alexander Rosenberg, ja.
Sehr richtig, ja.
Aber Frank Schaff ist auch definitiv der coolste Otto,
finde ich. Ich war vor allem fasziniert, weil du hattest mir die Folge ja gegeben, dass das das alte Intro war. Weil ich kenne beide Intros tatsächlich, aber ich habe die angemacht und habe fest damit gerechnet, dass ich jetzt gleich höre, Benjamin Blümchen, deine Welt ist schön und so weiter. Hm. Und dann kommt das mit der Wiese, auf der ein großer grauer Berg liegt. Und dann dachte ich so, als nächstes kommt mit viel Tunnel und viel Eisen.
Nee, das, ja, aber
ich kannte das Intro noch. Ich habe mich tatsächlich daran erinnert. Und wie albern ist denn bitte dieses Intro?
Das ist grandios. Also das ist ja eine der wenigen Folgen, in denen alle drei Strophen gesungen werden. Normalerweise gibt es ja immer nur die erste.
Das ist wie bei der deutschen Nationalhymne.
Aber die dritte Strophe hat hier diese grandiose Zeile, Benjamin liebt alle Leute, ja sogar die Polizei.
Oh, darüber müssen wir auf jeden Fall noch reden. Ja, und er mag auch alles essen, außer Grillhähnchen. Die mag er nicht. Nein,
gebratene Hühnchen. Oder lieber Zuckerstückchen.
Ja, Benjamin Blümchen. Wie immer alles mit ich enden muss, damit er Blümchen sagen kann. Das ist
richtig.
Unfassbar, dieses Intro.
Aber es ist halt legendär. Also dieses gezupfte Gitarrending, wundervoll.
Kannst du das spielen, garantiert, ne?
Absolut.
Ja. Hast du die Gitarre da?
Gerade nicht in Greifweite, nee, tatsächlich nicht.
Schade. Machen wir dann im Abspann.
Kriegen wir hin.
So, ich bin einfach total fasziniert. Ich glaube, ich habe eine Stelle, bevor ich das nachher vergesse, muss ich das einfach jetzt so sagen. Wenn man sich den Wikipedia-Artikel zu Benjamin Blümchen aufmacht, ja, ja. Ist ja eine Geschichte geschrieben von Elfie Donnelly, die ja auch die Schöpferin von Bibi Blocksberg ist. Das sind ja auch quasi Schwesterserien, die besuchen sich ja auch gegenseitig und es gibt gemeinsame Folgen, Crossovers.
Ganz genau.
Und es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg.
Über Politik, ne?
Ja,
über
eine politikwissenschaftliche Untersuchung von Gerd Strohmeier von der Bundeszentrale für politische Bildung, die sich damit auseinandersetzt, wie eigentlich diese beiden Hörspielreihen die Sozialisation von Kindern beeinflussen, wenn es um politische Themen geht.
Absolut.
Und es ist total krass, weil man kommt da zu der Erkenntnis, dass halt, wie wurde es hier genannt, seiner Ansicht nach wollen sie sowohl explizit politische Inhalte vermitteln, dabei befördern sie die Entwicklung politisch mündiger Bürger, aber nicht, sondern behindern sie eher. Weil der Bürgermeister ist inkompetent und egoistisch, eine lächerliche Figur. Die Polizei tritt militärisch auf und sind inkompetente, lächerliche Handlanger des Bürgermeisters. Und alle anderen Hörspielfiguren und die Journalistin hingegen stehen immer für das Gute und müssen die anderen dazu zwingen, das Gute zu tun.
Richtig. So. Richtig. Und zu Anfang der Serie auch eben mit sehr rabiaten Mitteln. Also Folge 3, Kampf dem Lärm. Da organisiert Benjamin einen Sitzstreik. zum Beispiel. Also gerade die ersten 20 Folgen, da gibt es hochpolitische Momente bei Benjamin Blümchen. Das klingt immer so ein bisschen doof, wenn man das sagt, aber das ist tatsächlich so. Und ich glaube ja, meine Theorie ist, eigentlich ist Benjamin der Wutbürger der 80er Jahre.
Ah ja, ich meine, Elfie Donnelly ist 1950 geboren.
Die ist krasse 68erin, ne?
Ich wollte es gerade, ich weiß nicht, ob man das so per se sagen darf, aber die ist halt, 1968 war sie halt volljährig, so im besten Studentenalter, so.
Richtig.
Müsste die gleiche Generation sein wie Benno Ohnesorg und Rudi Dutschke. Und
ja, wären auch meine ersten Assoziationen gewesen bei Elfie Donnelly.
Ich sag die gleiche Generation. So, und von daher, ja doch, also das merkt man, das ist da schon prägend drin, ne? Das sagt Strohmeier dann ja auch. Strohmeier schreibt, die richtigen politischen Positionen bzw. Verhaltensweisen sind ökologisch, postmaterialistisch, basisdemokratisch, kritisch, zivil couragiert, pazifistisch, sozial, antikapitalistisch, egalitär, tendenziell anarchistisch bzw. antistaatlich, antihierarchisch, antiautoritär und antikonservativ. Absolut. Mit anderen Worten, links der politischen Mitte, linksliberal bis linksalternativ.
Ich meine, Elfie Donnelly war ja mit Peter Lustig verheiratet.
Stimmt, ja.
Und da, also, und ich finde, dass gerade in der Folge, über die wir eigentlich sprechen wollen, und das Schloss, am Ende kommt das total raus. Also, wie Politik dargestellt wird. Also es gibt den Moment, wo in dem Otto sagt, und von sowas werden wir regiert. So, das ist halt großartig. Das ist halt ab 5.
Ja. Was ich einfach bei diesem Bild, Benjamin Blümchen als linksalternativ, linksliberaler, ich dachte dann sofort so, ich brauche ein T-Shirt, Benjamin Blümchen, aber im Stil von Che Guevara gezeichnet.
Oh mein Gott, will ich das haben.
So Benjamin Blümchen, aber halt auch mit so einem Baret und dem roten Stern drauf. Und
oh mein Gott, Tom, lass das machen.
Das wäre so geil, blöderweise kann ich nicht zeichnen. Aber ich
Alter,
mein,
wir müssen ja irgendjemanden finden, der das machen kann.
Es gibt ja auch dieses klassische Benjamin Blümchen-Bild von ihm, wo er seine rote Mütze aufhat und ja, aus so einem Kreis rausguckt. Und das muss man doch irgendwie über ein Foto von Che Guevara gelegt kriegen.
Alter, wäre das so großartig.
Ich habe halt noch den richtigen Namen. So Benjamin Guevara klingt blöd, aber Che Blümchen klingt leider wieder wie ein Restaurant. Che
Blümchen.
So, aber
oh mein Gott. Ich will nicht sagen, dass ich 1 Million Euro dafür bezahlen würde, aber viel weniger wäre es wohl nicht.
Aber ich frage mich halt, was heißt denn Blümchen auf Spanisch?
Keine Ahnung, aber ich weiß ich nicht, vielleicht geht aber auch sowas wie Chateau oder so.
Chateau. Das klingt erst recht wie ein Restaurant.
Ist richtig. Gibt's Elefantenburger. Ja.
Ja, aber ich musste bei Che Blümchen da sofort dran denken. Übrigens, natürlich, Flor. Kann ich auch die Verniedlichungsform kriegen? So Blümchen. Flores. Ja, Che Flores.
Che Flores.
Che Flores. Ich habe bei der Suche gerade ein Bild gefunden, Benjamin Blümchen und der spanische König. Da steht Juan Carlos mit einem Jagdgewehr neben einem erlegten Benjamin Blümchen.
Oh nein.
Das ist der Heute-Show.
Oh nein.
Okay. Ja.
Gut.
Aber das ist so eine Assoziation, die ich sofort hatte. So Benjamin Blümchen als Revoluzer.
Ja, finde ich gar nicht schlecht.
Okay, warum hast du jetzt die Folge Unter Schloss ausgesucht? Wegen der 3 Strophen im Intro oder wegen der sozialkritischen Elemente und dem Aufruf zum Streik?
Eigentlich weder noch. Benjamin Blümchen und das Schloss war eine der ersten Benjamin Blümchen-Folgen, an die ich mich erinnern kann. Und es ist auch eine der Benjamin Blümchen-Folgen, die mit den Jahren so ein bisschen gewachsen ist bei mir, weil ich irgendwann erkannt habe, wie subversiv der Humor in der Folge ist. Und Benjamin ist einfach fantastisch, diese ganze Folge durch. Der ist so anti und so, der hat so einen Monty-Python-Humor drauf, meiner Meinung nach, in der Folge, dass ich die einfach feier, von vorne bis hinten. Also diese ganzen, ob das jetzt, diese ganzen skurrilen Charaktere, ob das jetzt der Anwalt Schwindelmeier ist oder diese Tochter vom Bürgermeister, die die Stadträtin beleidigt Und das ist einfach großartig von vorne bis hinten.
Ja, jetzt kommt so ein Punkt, den ich, oder so eine Erkenntnis, die ich beim Hören hatte. Ich hatte nicht viele Benjamin Blümchen-Folgen und ich habe definitiv nie irgendwie die Zeichentrickserie gesehen. Und ich hab mir dann die Folge vorhin angehört und dachte, diesen Anfang mit den Nilpferdbabys und wie klein die sind und dass der Zoo kein Geld hat und so, das kenne ich doch irgendwoher, das muss ich doch schon mal gehört haben. Und dann kam so lange, lange nichts, wo ich wirklich keinen Plan hatte, was das sein soll. Und dann kam wieder dieser Anwalt, der immer macht nichts sagt.
Ja.
Herr Schwindelmeier, der immer macht nichts sagt. Und das kam mir wieder so bekannt vor. Taucht der öfters auf?
Nee. Der ist tatsächlich nur in der einen Folge da.
Dann muss ich die ja kennen. Also, oder mal gehört haben, so als Kind, weil sonst könnte mir das ja nicht sofort bekannt vorkommen.
Das kann sein. Aber ich meine, das Motiv, dass der Zoo kein Geld hat, das ist ja so ein wiederkehrendes Element. Also, jegliches Vorhaben von Benjamin geht ja eigentlich darauf zurück, dass der Zoo gerade keine Kohle hat. Also, Ich glaube ja, Herr Tierlieb ist der schlechteste Zoodirektor aller Zeiten. Der weiß nicht, dass es Nilpferdbabys gibt.
der bestellt Schlangen, obwohl er keinen Platz für sie hat.
Ist richtig. Uns wurden die Schlangen geschickt. Ja, gibt es Leute, die einfach Schlangen rausschicken? Ist das ein Schlangenversand?
Setyourenemysnakes.com.
Ja, hat er ein Abo abgeschlossen und hat er die Kontrolle drüber verloren? Ich weiß es nicht.
So ein Tierabo, ne? Das fing ganz einfach an. Die erste Ausgabe kostete nur 1 Euro, das waren ein paar Kartoffeltürchen. Jetzt kosten die Ausgaben 40 Euro, ich muss jedes Mal Reptilien abnehmen.
Und ich meine, der hat ein Krokodil mit Rheuma. Also
das muss auch erstmal hinkriegen.
Und der hat eben nie Geld. Also Benjamin, den Zoo gibt es seit 43 Jahren und er hat nie Geld. Also irgendwas macht er nicht richtig.
Ich muss ja sagen, dass ich fand in der Folge jetzt, hat das Benjamin bei allem, was er sagt, immer so einen leicht unterschwelligen Drohton hat.
Das ist richtig.
So, Otto lässt sich von ihm mit dem Rüssel auf den Rücken heben und sagt, hüa, Pferdchen. Und Benjamin sagt, och, Pferdchen hat mich aber auch noch keiner genannt. Zweimal.
Ich meine, warum würde man zu einem Elefanten Pferdchen sagen? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, vor allem würdest du nicht erwarten, ungeschoren davon zu kommen.
Das ist richtig. Also,
ne, ich sage ja immer, ich habe mich gerade erschrocken. Ich bin auf der Webseite von Benjamin Blümchen und wenn man da mit der Maus auf ihn kommt, sagt er Türö.
Richtig. Um die
sehr laut.
Sensoren der Kinder zu schärfen.
Er sagt das sehr laut. Und ich glaube, das ist Jürgen Kluckert Türö.
Ja, absolut. Aber ich meine, Jürgen Kluckert, der neue Benjamin, macht das eben auch schon deutlich länger, als der alte Benjamin das jemals gemacht hat.
Ja, 24 Jahre. 24 Jahre ist der schon ein sprechender Elefant.
Verrückt, ne? Und Mr. Krabs.
Stimmt, ja.
Richtig. Es gibt diese großartige SpongeBob-Folge, wo Mr. Krabs im Krankenhaus liegt und SpongeBob
sich jetzt
ihm
Benjamin
Blumen
Blümchen
bringt.
Ausgibt, ne?
Genau, und ja. SpongeBob ihm Blumen bringt. Und er sagt, aber ich bin doch gar nicht Herr Blümchen.
Benjamin Blümchen als antikapitalistischer Linksanarchist könnte ja auch nicht weiter entgegengesetzt sein als dieser Raubtierkapitalist Mr. Krabs.
Das ist richtig, absolut.
Also zwei so widersprüchliche Charaktere.
Das stimmt.
Aber wir müssen jetzt auf diese Folge eingehen. Ich versuche mal die Handlung zusammenzufassen. Benjamin Blümchen und das Schloss.
Mach mal.
Der Zoo hat kein Geld. Die Nilpferdbabys stapeln sich. Herr Tierlieb ist verzweifelt. Dann kommt der Postbote, gibt Benjamin einen Brief von der Anwaltskanzlei Schwindelmeier, dass die gute alte Agatha Apfelmus gestorben ist und er was erbt. Und bei der Testamentseröffnung kriegen dann alle ihre Freunde und Verwandte irgendeinen Tinnef, aber Benjamin erbt das Schloss Bruchbude. Und er erbt dieses Schloss, weil er der Frau einmal über die Straße geholfen hat und sie das so nett von ihm fand. So nach dem Motto, jede gute Tat wird belohnt.
Richtig.
So, dann gehen Otto und er zu dem Schloss, stellen fest, das ist voll die Bruchbude.
Und das Schloss steht, darf ich kurz unterbrechen, in einem Ort namens Kleinobergammeldorf.
Ja, das ist perfekt. Das ist der perfekte Name. So, dann kommen Sie auf die glorreiche Idee, diese verfallene Burg in einen sehr verfallenen Zoo umzuwandeln, um den Bürgermeister dahin einzuladen, um auf die prekäre Lage des echten Zoos aufmerksam zu machen. Und das klappt.
Das ist ziemlich gut zusammengefasst, genau. Und am Ende werden Spenden gesammelt und ein neuer Zoo gebaut oder ein Zoo vergrößert.
Und Benjamin Blümchen verleiht die Burg an die Stadt, die, obwohl sie kein Geld hat, daraus dann Sozialwohnungen für Arbeitslose macht. Und richtig. Alle sind glücklich.
Richtig. Ist doch wundervoll.
Es ist wirklich wundervoll. Es ist eine Elefant gewordene Utopie.
Absolut.
Ich habe nur halt die ganze Zeit gedacht, warum verkauft er das Land nicht einfach und nimmt das Geld, um den Zoo zu renovieren?
Aber das sagt er doch an einer Stelle. Also es gibt diesen Moment, wo Benjamin und Otto darüber reden, was sie jetzt mit dem Schloss machen. Und das ist einer der besten Dialoge überhaupt. Das hat diesen Ein-Loch-im-Eimer-Charakter. Otto sagt, jetzt weiß ich, warum es Bruchbude heißt. Benjamin fragt, warum? Und Otto sagt, weil es eine ist. Und ja. Benjamin sagt, ist es nicht. Und dann beraten sie, was man mit diesem Schloss machen könnte. Und Benjamin sagt irgendwann, liebhaben.
Ja, Benjamin hat sich natürlich sofort in das Schloss verliebt und will es auch nicht mehr hergeben, das ist jetzt seins.
Genau, und Otto sagt, das ist aber nicht genug. Und Benjamin sagt, was denn sonst? Aufessen können wir es ja nicht.
Der Elefant hat halt nur zwei Impulse, liebhaben und aufessen.
Und dann sagt Otto, wir könnten es verkaufen. Und Benjamin sagt, nein, mein Schloss wird nicht verkauft, dann habe ich ja kein Schloss mehr.
Vollkommen richtig, ja.
Und dann sagt Otto,
aber nicht sehr antikapitalistisch.
Nee, aber dann sagt Otto, dann müssen wir es reparieren. Und dann sagt Benjamin, kein Geld. Und dann sagt Otto, wenn wir es verkaufen, haben wir Geld. Und aber dann sagt Benjamin, dann brauchen wir es nicht mehr so reparieren, weil dann ist das Schloss ja weg. Ja. Und dann setzen sie sich zusammen auf den morschen Schaukelstuhl und überlegen. Und der bricht nicht zusammen.
Ist ein sehr stabiler morscher Schaukelstuhl. das ist eine ganz gute Überlegung von dem, was Benjamin da so alles durch den Kopf geht. Ich dachte halt die ganze Zeit, dass er sagt so, wer mein Schloss haben will, kriegt es nur aus meinen großen, grauen, toten Pfoten.
Sie können mir alles nehmen, aber niemals mein Schloss.
Ich muss immer an diese Zeitungsüberschrift denken, die du mir mal gezeigt hast.
Benjamin tötet wieder.
Wo die Autokorrektur die Überschrift verfremdete in Benjamin Blümchen tötet wieder. Statt rötet. So groß. Für mich ist Benjamin einfach so eine Art Mafiaschläger jetzt. Das ist so.
Absolut.
Da kommt man auch nicht drum rum. Ja, es war eine sehr interessante Folge.
Ja, lass uns noch kurz ein bisschen über die Folge reden, weil ja. Ich finde, es gibt einfach so viele, so wundervolle Dialoge. Ich finde es zum Beispiel, sie kommen zu Herrn Tierlieb, um ihn von den Nilpferdbabys zu erzählen und Tierlieb ist vollkommen überfordert, vertippt sich auf der Schreibmaschine und gibt der Schreibmaschine die Schuld, weil er gelb statt Geld tippt.
Eine Szene, die mich sehr an meine Kindheit erinnert hat. Das muss ich schon mal irgendwann gehört haben.
Aber ich habe dann nochmal auf diese Tastatur geguckt und dachte, das B und das D ist relativ weit auseinander. Also der Typ ist halt vollkommen inkompetent.
Also, er hat eine sehr kaputte Schreibmaschine.
Oder eine sehr kaputte Schreibmaschine. Und dann wird Herr Tierlieb ausquartiert in Benjamins Elefantenhaus, damit die Nilpferdbabys bei Herrn Tierlieb wohnen können. Und ja, Herr Tierlieb sorgt sich um seine Schmusedecke.
Und der Tierlieb wohnt dann bei Benjamin im Gehege und schläft im Stroh und wehrt sich gegen den Vorschlag mit den Worten, ich schnarche. Und Benjamin Blümchen sagt, ich tröte.
So. Und dann sagt der Tierlieb, damit ist es jetzt vorbei, denn dabei kann ich nicht arbeiten. Und dann sagt Benjamin, vielleicht ganz leise.
Das ist so doof. Es ist so unfassbar. Benjamin ist in dieser Folge allgemein ein sehr alberner Charakter.
Total.
Der jedes Wort auf die Goldwaage legt, um einen blöden Wortwitz zu machen.
Deswegen sticht die Folge auch raus.
Ach so.
Deswegen sticht die Folge auch so raus, finde ich. Das ist nicht immer so.
Aber in der Folge war Benjamin so ein bisschen mein Seelentier, weil ich bin ja dafür bekannt, dass ich grundsätzlich keine Gelegenheit auslasse, eine saudumme, einen so saudummen Wortwitz zu machen.
Richtig. Also meine Lieblingsstelle ist, wenn er zum, wenn sie zu, ins Anwaltsbüro kommen und der Anwalt sagt zu ihm, setzen Sie sich erstmal hier hin. Und Benjamin sagt, auf das Barockstühlchen.
Bitte nicht. Vor allem, was ich nicht so schön finde, aber das mag an, an den Produktionsjahren 1980 liegen, die Soundeffekte. Also Benjamin Blümchen reißt ja mehrere Häuserfassaden und Türen ein in dieser Folge. Und es klingt grundsätzlich so, als würde jemand so drei Zettel im Hintergrund zerreißen. Es klingt einfach nicht wie berstendes Holz, es klingt mehr so wie reißendes Papier.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Da fand ich das etwas dünn.
Ja, aber ich glaube, das liegt wirklich an, es ist ein Kinderhörspiel von 1980 mit dem entsprechenden Budget wahrscheinlich auch.
Ja, das stimmt. Also, ja gut, ich meine, ne, 1980, so, das war die Frühzeit von Europa. Auch bei den Kinderhörspielen. Also,
genau. Ne? Und ich meine, Benjamin Blümchen ist bei, damals war das Kiosk. Bibi Blocksberg gab es noch nicht. Also ich glaube, Benjamin Blümchen dürfte eins der ersten Hörspielereien gewesen sein, die gemacht haben. Ich weiß gar nicht, Jan Tenner ist ja auch von Kiosk. Ich weiß gar nicht, wann Jan Tenner angefangen hat.
Ja, das weiß ich auch nicht aus dem Kopf. Ist auch eine Serie, die an mir vorbeigegangen ist, aber ich weiß, dass mein Bruder Jan Tenner hatte. Hm.
Aber das waren, glaube ich, so die beiden großen Zugpferde und dann kommt irgendwann Bibi Blocksberg dazu. Ich glaube, Folge 20 von Benjamin Blümchen ist Benjamin und Bibi und da wird sie dann eingeführt, quasi.
Backdoor-Pilot sozusagen.
So ist es.
Ja. So ist es. Es ist ja nicht die einzige Folge, in der sie auftaucht. Also ich hatte mich schon gefreut, weil ich dachte, wir besprechen Folge 39. Ich weiß nicht, warum ich mir 39 gemerkt hatte, aber das ist wohl wieder so eine Crossover-Folge.
Hilf mir kurz, welche Folge ist das denn?
Ich habe keinen Plan. Ist das vielleicht die, die du zuerst vorgeschlagen hattest, von wegen wird Detektiv oder so?
Detektiv ist, glaube ich, 29.
Aber habe ich mir einfach komplett falsch gemerkt.
Und jetzt erwischst du mich auf einem falschen Fuß, dass ich nicht weiß, welche Folge Nummer 39 ist.
Ja, macht dir nichts draus. Es gibt Schlimmeres, als nicht aus dem Kopf zu wissen, welche Benjamin Blümchen-Folge. Aber für drei Fragezeichen gilt das genauso.
Es ist Folge 39, das Benjamin Blümchen kauft ein.
Ach so, ja, da kauft er dann wahrscheinlich Bibi Blocksberg. Oder Dienstleistungen von Bibi Blocksberg, so ein Hexenversand oder so. Er geht in den internationalen Markt auf Voodoo, gibt sich quasi mit Gabriel Freefoot die Hand
Nein.
Aber du musst zugeben, das wäre eine ziemlich gute Geschichte, wenn Benjamin Blümchen so eine Voodoo-Puppe vom Bürgermeister hätte und dann immer so drauf tritt.
Ich glaube, Carla Kolumna hätte eher so eine Voodoo-Puppe vom Bürgermeister.
Das kann auch sein.
Und die wird immer reinstechen und sensationell sagen. Herr Blümchen, schauen Sie mal. Sensationell.
Oh, das ist aber nicht nett, Frau Kolumna. Ja, John.
Wo waren wir?
Also, hast du noch was zu der Folge zu sagen? Außer dass sie großartig ist, dass man sie unbedingt hören sollte?
Ich würde auf die eine Stelle noch gerne eingehen wollen, weil du eben dieses Politikding angesprochen hast. Und das finde ich halt wirklich, wirklich sensationell. Also, du hast das ja schön zusammengefasst. Sie machen einen Zoo für obdachlose Tiere aus Schlossbruchbude und laden dann den Bürgermeister, der samt Tochter Anne kommt, und die Stadträtin ein. Und wollen quasi deren Mitleid erregen. Und dann sagt diese Tochter, also Anne, in Anwesenheit der Stadträtin, das Krokodil sieht aus wie Frau Stadtrat Müller-Lüdenscheid. Und Frau Stadträtin sagt, wenn ich deine Mutter wäre, ich würde dir eine scheuern. Und dann sagt sie, Papi, du hast recht, sie ist wirklich eine Pullatrine. Und Otto sagt, die spinnen ja alle und von sowas werden wir regiert. Und das fasst einfach irgendwie dieses Politikbild so geil zusammen, was in Benjamin Blümchen und auch in Bibi Blocksberg.
Ja, ja, die da oben sind alle inkompetent, verlogen und hinterhältig. Und absolut. Nur vordergründig freundlich.
Richtig, ganz genau.
Das ist auch etwas, was auch bei Benjamin Blümchen in der Zeichentrickserie sehr oft rüberkommt. Gut, das sind ja die gleichen Geschichten. Dass da halt einfach, ja, knallhart immer gegen die Obrigkeit gewettert wird.
Richtig. Und was ja am Ende passiert ist, dass sie dann das irgendwie den Sonntag drauf bildet sich dann eine lange Menschenschlange vor Schloss Bruchbude. Der Bürgermeister ist der Stimme zufolge auch da, der Rechtsanwalt taucht da auch nochmal auf und alle stehen Schlange. Die Tickets kosten 50 Pfennig und Otto macht die Führung und einer sagt noch sowas wie, putzt denn dem Krokodil keiner mal die Nase? Und da ist auch so ein geiler Satz von so einem Kind drin, Mami, das Krokodil sieht aus wie deine Handtasche, wird aus dem mal ein Koffer. Ein ganz großartiger Satz. Und am Ende löst sich dieses Problem, was der Zoo hat, ja dadurch, dass die Spenden sammeln. Das heißt, das Problem wird auch nicht von der Politik gelöst, sondern das Problem wird vom Volk gelöst, die zusammenkommen und in einer Crowdfunding-Aktion, wenn man das neudeutsch sagen will, den Zoo mit Spendengeldern retten. Und die Spendengelder werden dann dem Bürgermeister übergeben, off-camera sozusagen. Und aus Scham, heißt es dann, verdoppelt er nochmal das Geld, was da zusammengekommen ist, mit der Begründung, weil ein Bürgermeister ja gut verdient. Und so. Also, da geht halt wirklich die Macht also, vom Volke aus.
In der also, Folge. Der Bürgermeister verdient gut und verdoppelt das quasi aus der eigenen Tasche. Er verdoppelt das nicht irgendwie mit öffentlichen Mitteln.
Genau.
Also, öffentliche Mittel gibt es keine für den Zoo, nach wie vor nicht.
Genau, also er sagt ja, der Bürgermeister und seine Familie legen dann das Geld nochmal drauf, weil ein Bürgermeister ja gut verdient, sagt dann der Erzähler.
Erwin Erzähler,
absolut.
Gleicher Erzähler wie bei Bibi Blocksberg.
Und, witzigerweise, das habe ich heute erfahren, das hatte ich gar nicht mal am Schirm, der Erzähler aus Monty Python und die Ritter der Kokosnuss.
Stimmt, fuck, du hast recht, ja, das ist wirklich der gleiche. Sehr ja großartig.
Absolut. Und der bricht regelmäßig die vierte Wand, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, in den ersten 86 Folgen Joachim Notke.
Ja.
Der mittlerweile auch leider nicht mehr lebt.
Richtig. Was aber ganz spannend ist, weil das ist ja voll die Verwandtensuppe, ne, bei Benjamin Blümchen. Also die Frau, die die Stadträtin spricht, Maria Axt, ist die Frau von Joachim Notke. Und deren Tochter ist auch Hörspielsprecherin und spricht auch in ganz vielen Benjamin Blümchen-Folgen mit. Und Joachim Pukas, der den Anwalt Schindelmeier spricht, war verheiratet mit Carla Kolumna. Und deren Tochter ist die Synchronstimme von Halle Berry.
Ja, die deutsche Synchronszene, ne?
Also
ist nicht auch einer von den Schmidt-Voss-Brüdern mit der Tochter von Manfred Lehmann verheiratet?
Ich würde es nicht ausschließen.
Ja, ich glaube irgendwie so. Ich habe keine Ahnung, bevor ich jetzt was Falsches sage. Aber die sind untereinander alle befreundet, verwandt, verschwägert. Das ist
absolut.
Die deutsche Synchronmafia.
So ist es. So ist es. Ja, also Fazit, es ist eine fantastische Folge, die in jede gute Hörspielsammlung gehört. Und es ist ja bald Weihnachten. Wer noch kein Geschenk hat
und es für gibt seine Liebsten. Bei Kiddix gibt es ja auch immer Bibi Blocksberg und John Sinclair, wollte ich schon sagen.
Das wäre auch mal ein Crossover, mein Lieber.
Ein sprechender Elefant, schaut schnell den Boomerang.
Da aber ist die Hexe.
Es gibt Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg-Folgen immer umsonst.
Immer ja, aber Fun Fact. Tom, ich muss dich nochmal unterbrechen.
Ja.
Susanna Bonasevic, die Bibi Blocksberg spricht auch in John Sinclair die weiße Hexe.
Ja, wie passend.
Ja, großartig. Also das schreit nach einem Crossover.
Warte, jetzt muss ich überlegen, welche weiße Hexe die nicht die Atlanterin, die sich dann später auch mit John Sinclair verbündet, oder?
Ganz genau. Wie heißt sie denn nochmal?
Ja gut, wir hatten das letztes Jahr schon im Adventskalender, dass die Susanna Bonasevich auch Fran Drescher in die Nanny ist.
Ach, verrückt.
Ja, so ist das mit Synchronstimmen. John, du kannst die Folge ja quasi komplett auswendig mitsprechen.
So ist es.
Deswegen
ich bin nicht stolz drauf.
Habe ich ein Quiz vorbereitet.
Oh.
Um mit Fragen zu sehen, wie gut du aufpasst.
Okay.
Ich hab vier Fragen.
Gibt's was zu gewinnen?
Du kannst deine Ehre und deinen Ruf behalten als ausgewiesener Benjamin Blümchen-Experte.
Okay, ich gebe mein Bestes.
Okay, also bevor Benjamin in die Kanzlei von Anwalt Schindelmeier geht,
ja,
macht er sich schick und leiht sich von Herrn Tierlieb eine Krawatte aus.
Absolut.
Welche Farbe hat die Krawatte?
Schwarz mit weißen Punkten.
Das ist richtig, sehr gut.
Und er bindet sie um den Rüssel.
Weil sie um den Hals nicht passt.
Nicht passt.
In der Anwaltskanzlei sind neben den anderen geladenen Gästen, die alle Nachnamen haben, die wie Größenverhältnisse, klein, winzig, Kleinling und so weiter heißen, und dem Anwalt Schindelmeier auch dessen Sekretärin.
Ja.
Wie heißt die Dame?
Oh, die hat auch so einen, die hat auch so einen blöden Namen.
Oh. Das wäre der einzige Tipp, den ich dir gegeben hätte.
Frau Doppelkopf?
Ja, richtig.
Frau Echt Doppelkopf?
Yes. Also, ist ja furchtbar. das ist ja furchtbar, was du alles weißt.
Sorry. Okay. Story of my life.
Ja.
Pass auf. Ich weiß den Geburtstag meiner Frau nicht, aber den Scheiß weiß ich.
Es gibt später eine Kolonne an Tieren, die alle freiwillig eingeladen zu Burg Bruchbude marschieren.
Ja.
In der Kolonne sind neben den Löwen, den Nilpferdbabys und dem Alligator auch Fische,
ja,
die Otto in einem Eimer trägt.
Ja.
Was macht Otto mit den Fischen, als sie aus dem Eimer springen?
Boah. Ich weiß, dass sie das Wandern ist des Müllers Lust singen und dass der Erzähler erzählt, dass die Fische im Takt dazu aus dem Wasser hüpfen. Und ich weiß, dass er ein Schild schreibt, auf dem Säbelzahntiger steht, was seltsam ist.
Total seltsam, ja.
Aber ich weiß nicht, was er macht.
Er ruft sie scharf zur Ordnung. Er sammelt sie nicht wieder ein oder so. Nein, die Fische müssen nur ermahnt werden, dass sie mit dem Scheiß aufhören sollen.
Ja, das macht Sinn.
Okay. In dem Proviant-Paket, in dem Care-Paket, das Benjamin Blümchen und Otto von Ottos Mutter gepackt kriegen, als sie sich auf den Weg nach, wie heißt das Dorf? Gammelburg?
Kleinobergammeldorf.
Kleinobergammeldorf. Gammelburg war bei Ein Käfig voller Helden, der Ort mit der Kugellagerfabrik. Als sie sich auf den Weg zu diesem Dorf machen,
ja,
kriegen sie in dem Care-Paket sind drei Pfund Zuckerwürfel,
ja,
vier Äpfel,
ja,
und wie viele Wurstbrote?
Ein Berg.
Verdammte Axt, du weißt es. Drei aus vier, nicht schlecht, nicht schlecht.
Darf ich an der Stelle noch, das sind 66%, darf ich an der Stelle noch erwähnen? Darf ich an der Stelle noch erwähnen, dass Otto, glaube ich, der Traum eines jeden Zahnarztes wird irgendwann mal, weil der in jeder Folge mit Benjamin Zuckerstückchen frisst. Also die sitzen am Anfang zusammen und hegen einen Plan aus bei Tee und Zuckerstückchen und dann kriegen die Wurstbrote und Zuckerstückchen mit und ein paar so Alibi-Obst. Der futtert nur Zuckerstückchen. Ja, das kann doch nicht gesund sein, das ist unverantwortlich.
Bei Last Week Tonight gab es ja mal einen Beitrag über künstlichen Zucker, der Lebensmitteln zugesetzt wird in den USA und wie viel das ist. Das
braucht Otto gar nicht. Der isst den Zucker direkt.
Aber da wurde in dem Beitrag gesagt, dass Zucker auf das menschliche Gehirn ähnliche Auswirkungen hat wie Kokain.
Das erklärt einiges, weil am Anfang kriegen wir mit, dass Otto eine 4 in Mathe hat. Das ist ja noch normal. Aber dann kommt dieser Brief vom Anwalt und dann kennt Otto die Abkürzung DM und weiß, dass das für diesen Monat steht. Und am Ende weiß der nicht, wie man Säbelzahntiger schreibt.
Ja, ja, ja. Der hat Hochleistungsphasen, in denen er
richtig, halt genau. Und dann, drauf ist. Und dann sackt das wieder total in sich zusammen. Also der kennt juristische Abkürzungen, kann aber nicht Säbelzahntiger schreiben.
Ja, ja, und gleichzeitig ne, Benjamin Blümchen ist halt auch mega zugedröhnt die ganze Zeit.
Natürlich.
Deswegen hat er auch immer so gute Laune, weil er ist nur auf Zucker. Ich stelle mir gerade so vor, wie Benjamin mit so einer Glasscherbe diese Zuckerwürfel klein macht und sie dann mit dem Rüssel aufsaugt.
Oh nein, das will ich nicht sehen.
Das hast du jetzt davon, dass du mit mir Benjamin Blümchen besprichst.
Oh nein, du Arsch. Jetzt mache ich das wie Herr Tierlieb. Ich gehe jetzt in die Ecke, schmolle und kau an meinen Fingernägeln.
Mach das. Und sieh dabei nervös und panisch aus. John, es hat mir sehr großen Spaß gemacht,
dieses ebenfalls, Keller natürlich ebenfalls, mein Lieber.
Wir wiederholen das irgendwann mal.
Sehr, sehr gerne. Okay. Sehr, sehr gerne. Jederzeit.
Dann war das Kalendertürchen für heute. Ihr hört uns morgen wieder. Was es gibt, wird für immer nicht verraten. Macht's gut.
Musik. Auf einer schönen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg. Streckt die Beine in den Himmel, neben ihm, da steht ein Zwerg. Nein, der Zwerg, das ist ja Otto. Und der Berg, ein Elefant. Und der ist freundlich und kann sprechen und ist überall bekannt. Und liegt gerne in der Sonne, um ihn rum, da schwirren Bienchen. Na, das ist ja Benjamin Blümchen. Gibt es irgendwo Probleme, sei es hier, sei es auf dem Land, sagt ein jeder, na, da kenn ich einen netten Elefant. Der muss helfen und dann klappt es, und darauf ist er sehr stolz. Doch wenn er mal durch die Tür geht, splittert rechts und links das Holz. Das kann kein Fuchs und auch kein Kaninchen. Nein, das kann nur Benjamin Blümchen. Und Benjamin liebt alle Leute, ja sogar die Polizei. Allen hilft er und er hat auch immer seinen Spaß dabei. Wenn er gerade nichts zu tun hat, wohnt er vorne links im Zoo. Doch er kann auch U-Bahn fahren, sprechen kann er sowieso. Nur eins mag er nicht, gebratene Hühnchen. Nein, lieber Zuckerstückchen, euer Benjamin Blümchen. Tada!
Das war der spezial gelagerte Sonderpodcast. Ihr könnt die Jungs unterstützen über patreon.com/spezialgelagert oder über paypal.me/spezialgelagert. Der SSP bedankt sich recht herzlich bei Dr. Orgel für das tolle Intro und der Station Voice Heinz Kreinbaum. Der SSP ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit Kosmos oder Europa. Ihr findet den SSP auf Facebook, Twitter und Instagram, jeweils unter Spezial gelagert sowie auf YouTube. Außerdem könnt ihr die Jungs auf dem SSP-Discord-Server antreffen. Alle Links findet ihr natürlich auf der Webseite spezialgelagert.de. Bis zum nächsten Mal.